Guten Morgen. Ich fange gleich mal eine gute Nachricht an. Dirk ist es soeben gelungen, noch die Unterlagen von der letzten Vorlesung vorzufinden. Ich glaube, die Waren hier im Netz auch kaufen, weil da gibt es ja außer diesen Mitschriften nichts. Ich war leider, hat das System letzte Woche leere PDF-Dateien generiert, die wir dann auch nicht ins Netz stellen wollten, weil irgendwie werden die auch per Apple vorgekommen von uns. Aber irgendwie waren sie noch im System, hat Dirk gerade gesagt, und da haben sie hier. Also es gibt irgendwann in absehbarer Zeit tauchen die dann im Netz auf. So, wir sind dabei, die für uns letzte Applikation von Bäumen uns anzuschauen, zur Erinnerung. Erste Applikation für Bäume ist einfach hierarchische Strukturen darzustellen, wie Folder, Files und so weiter. Zweite Applikation haben wir durchaus etwas länger diskutiert, nämlich die Verwendung von Bäumen, um große Datenbestände zu organisieren, sodass ich zumindest mit Log-N-Suchzeit alles finden kann. Das ist auf jeden Fall ein exzellenter Kompromiss zwischen Speicherbedarf auf der einen Seite und Such- und generell Arbeitsgeschwindigkeit auf der anderen Seite. Und dann haben wir gesagt, die dritte Applikation, das haben wir dann gerade Ende letzter Stunde begonnen, die dritte Applikation ist alles, was rund um den Bereich Sprachen passiert. Und der Mal kann ich, aber in absehbarer Zeit kommt es wieder aus. Jetzt ist er da. Ja. Jetzt nichts mehr drüben ist passend. So. Und ich hatte gesagt, ich habe Ihnen mal zwei Beispiele gebracht für sprachliche Ausdrücke. Und zwar der eine war so ganz einfach arithmetische Ausdrücke, A plus B mal C minus D. Wobei A, B, C dann in den Quartalen haben, also 7 plus 4 mal minus 3. Und wir haben die allerdings auch voll geklammert. Da sage ich dann gleich noch dazu, warum wir das machen. Die andere Variante war, kleiner Ausschnitt aus HTML, ja, wo man auch dann eben eine Beschreibung hat, die dann letztlich auf Bäume führt. Das haben wir beim letzten Mal kurz illustriert, kurz mal an Beispielen vorgeführt, und das wollen wir heute uns genauer anschauen. Ich hatte Ihnen damals noch gesagt, zum Schluss, ich habe so eine Situation, dass ich sage, meine Eingabe ist ein String. Dieser String ist entweder von mir direkt eingetippt worden, oder, was häufig der Fall ist, ich lese den aus der Textdatei ein. Gerade bei HTML oder so. Dann verwandle ich den in einen Baum und dieser Baum gibt die essentielle Struktur wieder. Der String ist ja nichts als eine Aufeinanderfolge von Buchstaben. Oder Charakteren soll ich sagen, das sind Blank dabei, Tabulator, Newline, das ist also alles bunt gemischt und ist im Grunde genommen eine unstrukturierte, flache Geschichte. Das heißt, da steht dann eben sowas drin, also ich mache es mal ganz verrückt. So ein String, das heißt ohne die Anführungszeichen, zum Beispiel habe ich da zwei Blanks, da geht es los, dann kommt eine Klammer, dann kommt wieder ein Blank, dann kommt 3, dann kommt ein Blank, dann kommt Plus, dann schreibt der minus 4 ohne Blanks, dann kommt ein Blank, dann kommt eine schließende Klammer. Dann kommt sogar, was manchmal so gezeigt wird, ein Character Turn, also eine neue Zeile, dann kommt hier ein Blank, dann kommt sogar ein Tabulatorzeichen. Und dann kommt ein Mal, und dann kommt nochmal eine Klammer, und dann kommt minus 3, Klammer zu, dann kommen noch zwei Blanks, dann kommt nochmal so ein tabulares Teil des Wagens. Das ist meine Eingabe. Ja, das ist ein ziemlich unstrukturiertes Ding. Mit dem kann man nicht so ohne weiteres arbeiten. Also versucht man das in einen Baum zu verwandeln. So, das heißt, ich versuche dann, das Ganze zu einem Baum zu machen. Und das heißt, in meinem Beispiel wäre das halt dann sowas, wo ich sage, das ist offensichtlich, was ich möchte, ist dieser Stern. Er scheint hier der wesentliche Operator zu sein. Links vom Stern kommt dann ein Plus. Und links vom Plus kommt eine Number. In unserem Fall eine 3. Dann rechts kommt ein Neck-Zeichen, also wieder ein Minus. Drunter kommt eine Number, das ist in dem Fall 4. Dann gehen wir auf die rechte Seite, dort kommt ein Neck-Zeichen, drunter eine Number, und das ist in dem Fall eine 3. So, dann habe ich also aus dem String einen Baum gemacht. Wenn mir das gelingt, diesen Vorgang nennt man Parse. So, und dann möchte ich das Ding ausrechnen, und dann heißt es 3 plus minus 4 ist minus 1 mal minus 3, das soll ja 3 rauskommen. Das heißt, dann kommt ein Eval, in unserem Beispiel kommt plus 3 raus, wenn ich die Verfahren habe. So, und dieses Eval, das ist dann applikationsabhängig. Ja, also wo immer das hinführt, das ist applikationsabhängig, ganz stark. Also was das Ergebnis dieses Evaluierens sein soll, in meinem Beispiel kommt eine Zahl raus, wenn Sie HTML machen, kommt da irgend so eine hübsche Seite raus in einen Browser, die dann irgendwas Hübsches darstellt. Das gleiche Spiel haben Sie bei Programmiersprachen. So ein String ist ja offensichtlich der trivialste Anfall eines Programms. Wenn Sie also ein komplettes Programm in Java, Opal oder sonst was haben, passiert genau das gleiche. Die erste Hälfte des Compilers ist ein Parser. Der macht da so einen Baum draus, da sind dann nicht wie hier 8 oder 9 Knoten, Entschuldigung, sondern da sind halt dann 5000 oder 6000 Knoten drin. Und dieses Eval, also das Auswerten des Baumes, ist dann, nachdem ein bisschen mehr Analyse passiert ist, dann halt ein Stück Maschinencode. Ja, und den Maschinencode können Sie dann auf dem Rechner ausführen. Ja, das heißt, Sie haben aber immer wieder dieses Prinzip, dass Sie in den Zwischenschritt einen Baum haben, den Sie dann in irgendeiner Weise verarbeiten. Und das ist wieder unser Thema. Diese Bäume, die dort vorkommen, über die reden wir zurzeit. Das ist natürlich die Wahl von stark unterschiedlicher Komplexität sein kann, abhängig davon, was ich da gerade mache, ist auch offensichtlich. Aber uns geht es im Moment eben um diese Frage, diese Bäume, die dort in der Mitte stehen. Das Eval habe ich Ihnen kurz gezeigt bei diesem kleinen Beispiel hier, ist trivial, da braucht man gar nicht groß darüber diskutieren. Es ist immer so rekursiv, Sie machen das Ganze dann pattern-based, also Eval von Star Left Right ist in dem Fall Mult von Left, Eval Left und Eval Right. Ja, Sie multiplizieren die einfach. Das heißt, die Struktur des Baums schlägt komplett auf diesen Eval-Operator durch. Versuchen wir mal ein bisschen die Landwege wieder zu senken. Davor? Nee. So. Die spannende Frage ist, wie komme ich eigentlich von diesem völlig unstrukturierten String zu einem solchen Baum? Und das ist Thema des Compilerbaus, das sozusagen als die generelle Disziplin, die sich damit befasst. Und das kann beliebig kompliziert werden. Das ist einfach eine Frage, wie viel Komfort biete ich dem Programmierer oder dem Menschen, der den Text schreibt, und wie viel Arbeit bürde ich dem Compiler oder dem Parser auf. Sie können es ganz simpel machen für den Parser. Das heißt, der Parser geht schnell, ist einfach zu programmieren, ruckzuck, erledigt. Dann haben Sie grundsätzlich das Problem, dass es für den Benutzer zum Hinschreiben ziemlich unangenehm wird. Der Klassiker ist HTML. Ja, HTML ist so konzipiert, dass der Parsing-Prozess ganz trivial wird. Und dafür ist es ein Albtraum, HTML hinzuschreiben. Es macht einfach keinen Spaß, HTML-Text wirklich zu schreiben. Das geht eigentlich nur, wenn Sie irgendwelche Tools dabei haben, Editoren, die Sie dabei unterstützen, wo Sie was anklicken und dann entsteht das Ding. Wenn Sie sich HTML genauer anschauen, es ist schon nicht auf Menschen abgestimmt, es ist schon auf Maschinen abgestimmt. Ist auch sehr geschwätzig, das HTML übrigens. Also nur ein Beispiel, die Verallgemeinung von HTML ist ja XML. XML ist so ein Industrie-Liebling geworden. Sagen, okay, wir schreiben alles mit XML auf. Und wir haben so Beispiele gehabt. Wir haben zum Beispiel mal einen Compiler für eine Sprache namens TTCN3 geschrieben. Das ist, was immer das für ein Ding ist, es ist die Sprache, mit der Firmen wie Nokia, Motorola, Ericsson und Co. ihre Testfälle beschreiben, mit denen sie die Software testen, bevor sie die Dinge auf den Markt hochladen. Und diese Testfallbeschreibungssprache, die haben sie dann so ungefähr eine Eingabe von 100 Kilobyte gehabt, war so eine Datei, wo sie Testfälle geschrieben haben. Dann haben sie die auf diesen Compiler oder Parser gejagt und dann sollte XML rauskommen.
Und das XML war dann in der Größenordnung ungefähr so, aus 100 Kilobyte Text entstanden 4 Megabyte XML. Das ist so die Zahlenverhältnisse, wenn es über XML oder HTML geht. Das heißt, das ist eine Technologie, die ist unglaublich geschwätzig. Ja, sie generieren einfach Massen an Noise. Ja, das Ding ist einfach unglaublich länglich. Dann müssen Sie wieder runterkomprimieren, denn 4 Megabyte übers Netz zu verschicken, ist nicht so richtig lustig. Ja, dann wird es wieder runterkomprimiert. So, das heißt, an der Stelle ist aber so, Sie haben, was Sie sichergestellt haben in dem Bereich, ist, es ist ganz einfach im Parser zu verarbeiten. Und das ist auch deswegen wichtig, weil dieser kleine Parser ja integraler Bestandteil eines jeden Browsers ist. Jeder Browser, Internet Explorer, Firefox, Opera, wie sie alle heißen, muss in der Lage sein, HTML zu parsen. Und da man die Browser an der Stelle immer nicht kompliziert machen will, macht man halt diese Sprache so, dass der Parser ganz schnell arbeitet. Umgekehrt, wenn Sie einem Programmierer halt die Chance geben wollen, sehr flexibel seine Programme hinzuschreiben, dann muss der Parser plötzlich viel mehr Arbeit leisten, weil jetzt eben nicht viele Hilfen eingetippt werden, sondern der Programmierer soll möglichst wenig tippen und der Parser den Rest alleine rauskriegen. Das macht ihn sofort sehr aufwendig. Vor allem, wenn dann der Parser ist ja nur der Anfang eines Compilers, macht ungefähr 2-5% des gesamten Codes eines Compilers aus, also ist der kleinste Teil davon. Das ist einfach diese Abwägung, die Sie haben. Ja, Sie, und das Ganze wird dann extrem, wenn Sie in die Übersetzung natürlicher Sprachen gehen, das heißt, wenn Sie Französisch nach Chinesisch oder sowas machen wollen, dann werden eben die Spielregeln, nach denen dieser String formuliert wird, von der natürlichen Sprache vorgegeben, nicht mehr von einem Designer. Und da wird es dann beliebig kompliziert, weil die deutsche Sprache, die französische Sprache, die englische Sprache eigentlich extrem unstrukturiert sind. Also unsere Fähigkeit, mit Sprache umzugehen, ist weit mehr ausgeprägt als die von Rechnern und Computern, das dann auch zu analysieren. Also natürliche Sprache ist einfach nicht für Computer gemacht. Ja, das ist auch ein interessantes Phänomen, wenn man darüber nachdenkt. Computer sind noch lange nicht so weit wie wir. Was ja irgendwo auch wieder beruhigend ist. Wir können nur ein paar Sachen besser als wir, aber nicht alles. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund oder Vorspann, das heißt, was ich jetzt heute nicht machen will, ist so ein bisschen elementare Fragen. Wie komme ich von so einem String zu einem Baum? Also wie funktioniert Parsing vom Prinzip her? Ich muss das sehr einfach halten, weil ich ja mit Ihnen hier jetzt nicht halbes Semester Parsing betreiben will. Also werden wir die Eingabe sehr einfach gestalten. Frage Nummer 1 ist, wie beschreibe ich eigentlich, was hier an Strings zulässig ist? Wie beschreibe ich, was an Bäumen zulässig ist? Und da gibt es ein Grundkonzept, das man dann eher theoretisch und in Informatik sehr detailliert anschaut. Und dieses Grundkonzept heißt dann Grammatiken. Grammatiken sind das, was man benutzt, um solche Sprachen zu beschreiben. Für die Informatiker unter Ihnen läuft das zurzeit, soweit ich weiß, gerade bei Uwe Nestmann parallel. Für die technischen Informatiker wird dann das Thema Grammatik im 5. Semester im Rahmen der dortigen theoretischen Informatik nochmal angesprochen werden. Grammatik ist so ganz typisch an der Stelle, man kann die sehr detailliert studieren, dann ist es wirklich ein Bereich, in dem Sie ein paar Vorlesungen der theoretischen Informatik zu finden. Zu meiner Zeit war es sogar so, das Thema war, als ich Informatik studiert habe, so wichtig, dass wir ein ganzes Semester nur formale Sprachen hatten. Also ein ganzes Semester nur um dieses Thema herum. Also man kann das beliebig ausbauen. Auf der anderen Seite ist es schön, dass auf einer reinen Benutzungsebene Grammatiken so intuitiv eigentlich sind, dass man sie von ihrem Prinzip her schnell mal ganz kurz skizzieren kann, dass sie de facto in Büchern wie Pascal oder C oder so im Anhang oft einfach drinstehen und hier ist die Grammatik für Pascal, hier ist die Grammatik für C und man kann die eigentlich fast so runterlesen, ohne großes Informatikwissen zu haben. Also, ist so ganz typische Situation, dass ein Thema ist, was man auf einer ganz einfachen Ebene intuitiv sehr gut verstehen kann, wo man aber dann, wenn man mathematisches analysieren will, doch sehr tief einsteigen kann und eben wenn man die Analysen anfängt, Entscheidungs Dinge betrachtet, mit welchem Aufwand kann ich eigentlich welche Art von Grammatik verarbeiten,
dann wird es natürlich sofort spannend.
Aber das ist eine ganz andere Fragestellung, wenn ich sage, mit welchem Aufwand kann ich hier eigentlich was machen, als wenn ich mir frage, weißt du, was es ist. Die Grammatik ist so intuitiv, dass sie zum Beispiel, um das Thema nochmal zu erwähnen, in der Industrie jetzt neulich im Rahmen von XML, also den berühmten Leuten draußen im Feld, wie es dann so schön heißt, einfach hingelegt werden und gesagt, da schreibt man eine sogenannte DDT und kein Mensch erzählt denen, dass eine DDT nichts anderes ist wie eine kontextfreie Grammatik. Und das ist ja eingeschränkt. Ja, das heißt, die machen das dauernd, man erzählt ihnen nur nicht, dass sie es machen. Und das ist dann so hübsch und dann heißt, ach, mit Grammatik kann man in Sprachen haben wir nichts zu tun, das ist die Theorie der Akademiker. Und dann im nächsten Mal erzählen sie, und man fragt, was machen die da? Ja, wir schreiben da gerade DDT zu dir in die Anwendung. Dann sitzt jemand da und muss das Grinsen verkneifen. Und ich sage, dann machst du eigentlich seit Monaten nichts anderes als Grammatik. Aber das gehört dazu nicht die Regel. So, machen wir uns eine ganz einfache Grammatik für diese Teile hier. Und das ist so ein bisschen, die Notation hängt ein bisschen davon ab, in welchem Umfeld sie sind. Ich mache jetzt mal so ganz einfach ein bisschen das ganz intuitiv. Ich führe mal so einen Begriff ein, wie Digit. Und jetzt ist schon mal die Frage. Manche Leute schreiben Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich, andere machen Pfeil, andere ist gleich, ist mir jetzt egal, ich mache mal einen Pfeil. So, Digit ist, und jetzt kommt schon mal eine Notation, wo die Leute sagen, das ist jetzt in jedem Tool, das sie dafür kriegen, anders. Ich sage mal, Digit ist zwischen 0 und 9. Ich glaube, die ist intuitiv genug. Ich sage also Characters, die im Bereich 0 bis 9 liegen, in der ASCII-Table, die bezeichne ich als Digit. Und entsprechend sage ich Letter, geht von klein a bis klein z und von groß a bis groß z. Das ist deswegen so einfach zu beschreiben, weil die Leute, die ASCII-Code entworfen haben, so freundlich waren, die Buchstaben wirklich in aufsteigender Reihenfolge hin und her hinzuschreiben. Nett wäre es gewesen, wenn die großen Kleinbuchstaben auch direkt miteinander gekommen wären, dann hätte man von klein a bis groß z schreiben können. Ganz so nett waren sie nicht zu uns. Das sind so zwei Bereiche, die da so ein bisschen nebeneinander, so ein bisschen voneinander entfernt stehen. Aber ist halt so, ist okay. Nebenbei diese Letters, ja, komme ich gleich noch dazu. Machen wir es ein Stückchen weiter. Was dann auch manchmal gebraucht wird, ist ein Kunstwort, das finden Sie auch in vielen Grammatikbeschreibungen, das nennt sich dann Legit. Und das ist einfach Letter or Digit. Ja, mit Legit beschreibt man Buchstabe oder Ziffer. Ja. So, das heißt, dieser segregierte Balken ist als oder zu lesen an der Stelle. So, und jetzt brauche ich dann sowas wie Number. Das ist mal die. Ja, was habe ich noch drin? Nein, ich mache noch mal weiter. Was habe ich noch für Teile? Ich habe dann noch drin, das ist frei, wie man das Ding nennt. Ich sage Open ist die öffnende Klammer, Close ist die schließende Klammer. Und dann geht es noch weiter, dann habe ich so Sachen wie Plus, Minus und dann mache ich noch Pünktchen. Das ist das Pluszeichen, das ist das Minuszeichen und so weiter. Und das Stern und Slash, was wir haben, Spezialzeichen. Und dann es gibt noch etwas Whitespace, das ist dann einfach das, ich deute mal an, das Blank. Dann haben Sie den, ja, jetzt ist schon die Frage, wie beschreibt man den, ich schreibe mal Slash T, zeige gleich was dazu und so weiter. Tabulator, Newline und so weiter. Das heißt, Sie charakterisieren erstmal die Buchstaben, die reinkommen. Ja, das ist sozusagen die erste Ebene. Sie geben denen gewisse Namen und dann ist halt so, abhängig von der Programmiersprache, ist die Frage, manchmal wird plus, minus, mal in eine Klasse gepackt und Klammern in eine andere Klasse. Manchmal, je nachdem, was Sie machen, bei HTML sieht es wieder anders aus, kriegen Sie so ein bisschen andere Dinge noch. Das haben wir also so ungefähr mal eine ganz elementare Sammlung von Dingen. Whitespace ist eben alles das, was ich hier mal so angedeutet habe. Sie haben eben eine Menge Blanks dazwischen, Sie haben irgendwo Zeilenvorschübe, Sie haben irgendwie Tabulatorsprünge. Und da ist schon ein Problem, dass Sie in den Programmiersprachen, eben wenn Sie jetzt im Text der Programmiersprache Tabulator schreiben wollen, das können Sie ja nicht eintippen, irgendwie Tabulator. Wenn Sie auf die Tab-Taste drücken, springt der irgendwie in den Input weiter. Wenn Sie im E-Mails arbeiten, macht der 6 Blanks draus, dann aber kein Tabulator. da wissen Sie also nicht, wie es da stand, sondern deswegen gibt es dann so Konventionen, dass man sagt, ein Backslash gefolgt von T steht für Tabulator, Backslash gefolgt von N steht für Newline. Das sind dann so typische Verabredungen. Daraufhin stellt die Frage, wie schreibe ich jetzt ein Backslash? Antwort, naja, Backslash, Backslash. Ja, was dann hübsch aussieht, wenn Sie dann irgendwie irgendwelchen Tech-Output erzeugen wollen, der den Backslash als Zeichen hat, dann kann es Ihnen passieren, dass da plötzlich steht, weil Sie im Tech was haben, Backslash, Backslash, schreiben Sie im Programm, Backslash, 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 Backslash. Ja? Also, da haben Sie, wenn Sie vier von den Teilen da rumstehen, daraus werden zwei. Und so weiter. Das ist der ganze kleine Kram. Gleiches Problem, da ich hier die Charakter mit diesen Apostrophen einschließe, was mache ich, wenn ich den Charakter Apostroph beschreiben will? Antwort, Backslash Apostroph natürlich. Ja, also das sind halt so dann die, im Detail steckt dann nochmal so ein bisschen Unannehmlichkeiten drin. Jetzt haben wir also ungefähr beschrieben, wie die Zeichen aussehen. Und jetzt machen wir ein kleines bisschen weiter auf der Basis. Das nächste, was ist eine Number? Also eine Number ist dann entweder ein Digit oder Digit gefolgt von einer Number. Ja, verstanden. Das heißt, die Zahl 118 ist eine 1 gefolgt von der einer weiteren Number. Die weitere Number ist die 18, eben eine 1 gefolgt von einer weiteren Number und die weitere Number ist die 8 und dann Schluss. So, manchmal wird es abgekürzt, dass man sagt, Number ist Digit plus. Das heißt, eine nicht leere Folge von Ziffern ist eine Zahl. Das Plus heißt nicht leere Folge von. Das ist so eine Abkürzungsnotation. Und dann können Sie sagen, Identifier. Und auch da unterscheiden sich die Programmiersprachen und wir machen es in unserer kleinen Sprache jetzt so. Dass ein Identifier ist folgendes, er muss mit einem Buchstaben anfangen und geht dann mit ID weiter. Und ID ist nichts anderes als ein Legit gefolgt von ID oder, und jetzt ist es wie schreibt man, das Leere wird manchmal gerne mit einem Punkt geschrieben. Punkt heißt ein Nix. Also man muss nur irgendwie auch das Nichts darstellen. Sondern das heißt, das wird nun gerne so abgekürzt, dass man hier sagt, Identifier, das ist Letter, gefolgt von Legit Stern. Ja, das heißt, es muss im Buchstaben losgehen und danach kommt eine Folge von Buchstaben oder Ziffern, und zwar 0, 1, 2 oder 4. Auf der rechten Seite nennt man oft die Extended BNF, das was auf der linken Seite steht, heißt BNF. BNF ist auch interessant, ist so irgendwann Ende der 50er Jahre entstanden, heißt bei vielen Leuten Bacchus Normal Form, manche sagen auch Bacchus Nauer Form, insbesondere wenn man Nauer fragt, heißt Bacchus Nauer Form. Schreiben die beiden ein bisschen darum, wer sich das ausgedacht hat, diese Form. Ist im Sommer mit den ersten Bemühungen, Sprachen zu definieren. Das war die Sprache Algol 60, wo man das mal ernsthaft überhaupt mal in Angriff genommen hat, das Thema. Und dort hat eben der Herr Bacchus diesen Vorschlag gemacht, dass man so Sprachen, also Grammatiken beschreiben könnte. Und Dieter Nauer hat dann gewisse Adaptionen vorgenommen und seither schreiben die beiden, also ob jetzt sogar beide Namen da sein, drinstehen sollen oder nur einer. Also, wie auch immer, man nennt es dann BNF und dann lässt man offen, was das N heißt in BNF. Und rechts steht die EBNF, da ist dann noch sowas mit Plus und Stern dabei. Das ist dann etwas komfortabel zum Hinschreiben. Ich glaube, das ist intuitiv klar, wie sowas zu lesen ist. Da kann man dann eben, wie gesagt, genau das diskutieren, kann dann sagen, okay, diese linken Dinge, so wie Number, Identifier, Letter, Digit, diese Worte heißen Non-Terminals, die Dinge brauchen Namen, und die tatsächlichen Characters heißen dann Terminals. Also Terminalzeichen. Non-Terminal deswegen, weil von denen aus es noch weitergeht. Also ein Number ist nicht das, was ich dann im Programm letztlich sehe. Ich sehe nur diese Ziffern. Okay? Also Terminals sind jetzt eigentlich für den Programm später sehe. Non-Terminal sind die Hilfskonstruktionen, die ich benutze, um die Struktur zu definieren. Und man kann auch dann ganz klar sagen, Weil die Non-Terminals sind die Teile, die beim Baum dann hier in den inneren Knoten landen, und die Terminals sind die Teile, die am Schluss unten an den Blättern dann letztlich landen. So, interessant ist, wie kann ich das jetzt programmiertechnisch umsetzen? Ich muss nochmal kurz zurückgehen zu der Basis hier. Das heißt, was Sie hier sehen, ist ja eigentlich Number, Identifier, Ident, sind ja alle nur noch eigentlich mit Hilfe von anderen Non-Terminals beschrieben. Die eigenen Terminalzeilen stehen ja auf der Seite, nämlich die tatsächlichen Characters, die da stehen. Wie kriegt man die raus? In der Programmiersprache, und das werden wir dann gleich sehen, macht man es halt so, dass man dann irgendwelche buschen Operatoren angibt. Das heißt, die haben dann typischerweise so eine Funktion, die dann heißt fun isDigit, die geht von Character nach bool. Und dann gibt es eben eine fun isLetter, die geht Character nach bool. Und typischerweise sieht dann so ein Ding so aus, def isDigit von irgendeinem Character C ist dann definiert. Und jetzt ist eine Frage, wie schreibt man Characters? Wenn ich sage, dann zum Beispiel A kleiner C, kleiner gleich C. Moment, kannst du das so machen. A kleiner gleich C und C kleiner gleich Z. Ja, das ist dann, so ist das dann definiert. Wenn Sie andere Programmierer schauen, machen wir das Ganze statt in Opal. Übrigens, da gibt es in Opal schon vordefinierte Funktionen natürlich dafür. Und genauso eben in Java, wenn Sie das machen, da heißen die dann ähnlich. Da gibt es dann auch so Dinge wie isDigit, isLetter, isWhitespace und so weiter. Was in Java ganz interessant ist, während Opal wie 99,9% aller anderen Programmiersprachen auf dem ASCII-Zeichensatz beruht Java auf dem Unicode-Zeichensatz. Haben wir sich schon mal unterhalten, dass die beiden gibt. ASCII hat ein Byte pro Zeichen, das heißt, man hat maximal 256 Zeichen, nachdem das allererste, das nur aus Nullen besteht, nicht so richtig ernst genommen wird, bleiben also 255 Zeichen. Nachdem ASCII-Code auch noch gesagt hat, wir beschränken uns eigentlich nur auf die ersten 7-Bit, weil man historisch das 8-Bit als Error-Bit benutzen wollte bei Datenübertragung, um einen 5-Bit zu haben, dann war man auf 127 Zeichen reduziert. Das heißt, der ASCII-Code enthält 127 Zeichen. Es ist eben A bis Z, sowohl klein als auch groß. Das sind die Ziffern und dann so die Standarddinge, Klammer, Semikolon, Punkt, Komma, Minus, Underscore, Entschuldigung, und so ein paar Zeichen. Und dann gibt es noch so komische Sachen wie Glocke klingeln lassen oder irgendwelche Dinge, die früher bei den alten Teletype-Geräten noch wichtig waren. Also die Dinge, wo man dann richtig noch so bisschen auf dem Gerät mit Kontrollkärken arbeiten konnte. Im Grunde genommen, von diesen 127 Zeichen, das ist ja mager genug, was Original ASCII hat, sind auch noch so ungefähr 20, 30 da, um irgendwelche Kommandos zu übertragen, die es heute in keinem Hardware-Gerät mehr gibt. Ja, das ist einfach verlorener Platz. Kann man nicht anders sagen. So, darunter auch natürlich auch Kelch, Return, Newline, Tabulator und ähnliche Dinge. So, mit 127 Zeichen kann man nicht so doll viel anfangen. Wenn Sie das 8. Bit hinzunehmen, kriegen Sie nochmal 128 Zeichen. Da schreiben Leute dann drüber. Die einen, die Deutschen, finden, dass man dann ÄÖÜ wunderbar reinpacken könnte. Die Norweger finden, dass sie da auch ein paar schöne Zeichen dafür haben. Die Franzosen sagen, wie wäre es mit unseren Accents. Also mit diesen Zeichen, da schreiben sich dann plötzlich alle. Und dann geht es eben los, dann kommen die Russen und sagen, warum habt ihr eigentlich ein bisschen Kyrillisch dabei? Und dann kommen die Griechen und sagen, wir hätten auch noch ein paar Sachen zu bieten. Und deswegen kann man auf den Unicode zu machen. Im Unicode ist eben, nun hat man 2 Bytes. Damit hat man 64.000 Zeichen plötzlich, das bringt schon was. Von den 64.000 sind die ersten 128 identisch mit dem ASCII, das haben sie wenigstens intelligent gemacht. Das passt zusammen, also wenn man das zweite Byte ignoriert, das erste Byte ignoriert, dann ist das zweite Byte ASCII. Also wenn das erste Byte alles Nullen sind, so muss ich sagen, dann ist das, was übrig bleibt, ASCII. Und dann kann man eben Kyrillisch und Griechisch und Arabisch und alles Mögliche da reinpacken. Dann kann man die ganze Mathematik da spendieren, da haben sie dann Summenzeichen, Integralzeichen, alles, was die Mathematik liebt und schätzt, ist dann auch noch mit drin. Und das macht dann sozusagen das untere Ende des Unicodes aus und die übrigen 45.000 Zeichen sind dann in Englisch. Ja, das heißt, der gesamte Zeichensatz ist angelegt drin. Und das macht eben, wie gesagt, von den 64.000 weitere zwei Drittel aus. So, Frage, was macht Java damit? In Java steht Character, also in Opal steht Character für ASCII, in Java steht Character für Unicode. Das heißt, Sie haben in Java 64.000 Characters. Wenn Sie mal versuchen, mal die einfach auszudrucken, kriegen Sie meistens nur Rechtecke auf dem Bildschirm. Das ist nämlich der Hinweis, dass der Bildschirmtreiber dieses Zeichen nicht zeigen kann. Was nicht überrascht. Und die Frage ist vielleicht, was ist jetzt eigentlich bei denen das Letter? Also wenn Sie Java ausprobieren mal, dann stellen Sie feststellen, Sie können Identifier in Java mit Ä, Ö, Ü schreiben. Sie können auch das scharfe S reinschreiben, Identifier geht wunderbar. Sie sollten allerdings nicht die Idee haben, unter Umständen von dem IBM-PC, also einem Windows-System, auf einen Macintosh zu wechseln. Das kann zu kleinen Schwierigkeiten führen. Vor allem, wenn Sie die EU in Dateinamen benutzen und dann noch Subversion, dann geht alles drunter und drüber, weil die verschiedene Codierungen dafür benutzen. Weil irgendwann Unicode wieder zu ASCII umgewandelt wird, auf irgendeiner Ebene, und da hat der Mac sich entschlossen, anders umzuwandeln als Windows. Und dann haben Sie viel Spaß, glauben Sie mir. So, Frage, was ist eigentlich als Identifier in Java alles erlaubt? Wir haben uns mal einen Spaß gemacht. Hast du das nicht sogar gemacht? Dirk hat mal das Programm geschrieben und einfach eine Schleife von 1 bis 64.000 gemacht und jeden Charakter aufgezählt. Kann man ja. Und einfach geguckt, wie viele davon sind eigentlich this letter to. Mit anderen Worten, wie viele von denen sind zulässig im Identifier, im Programm Identifier in Java? Weißt du die Zahl noch? Es müssen also waren in den 40.000. Mit anderen Worten, die Zahl der Characters, der Letters, die im Java Identifier vorkommen können, sind weit über 40.000. Mit anderen Worten, fast alles, was in Chinesisch hinschreibbar ist, ist legaler Java Identifier. Ja? Ich würde mal wahnsinnig ganz vom Programm sehen. Das heißt, diese Frage mit diesen kleinen If-Abfragen ist dann natürlich, da ist man froh, wenn die das im Betriebssystem gemacht haben. Oder im Laufzeitsystem. Das heißt, auf der Ebene haben wir eben dann so elementare Prädikate. Und jetzt muss ich dann meine Sprache weiter beschreiben. Was wir hier gemacht haben, dieses hier bis dahin, das nennt man oft auch die lexikalische Beschreibung. Und meistens das Schlagwort, das uns hier aber nicht zu interessieren braucht, das aber in der Theorie dann eben interessant ist, sind dann reguläre Grammatiken. Gleichwertig kann man auch sagen, reguläre Ausdrücke kann man zur Beschreibung benutzen. Das sind einfach verschiedene Techniken. Das sind die Techniken, das ist im Wesentlichen, was Sie hier oben sehen, reguläre Ausdrücke sehen ein bisschen anders aus. Die spielen manchmal eine Rolle, weil zum Beispiel Sie, wenn Sie den Emacs-Editor benutzen, dann können Sie dort mit regulären Ausdrücken auch Suchprozesse anwerfen und sowas. Also die sind eigentlich ziemlich weit verbreitet. So, das sind ganz bestimmte Teilmenge dieser Grammatiken. Und die für die Lexikalik ausreichen. Das heißt, was ich bei der Lexikalik schaffe, ist, dass ich jetzt so einzelne sogenannte Tokens reihe. Das heißt, einfach Stringteile, die zusammen ein einziges Ding darstellen. Also eine Folge von 10 Ziffern ist halt eine Zahl. Behandle ich von da an als ein Brocken. Und jetzt will ich die eigentliche Struktur beschreiben. Und wenn ich die eigentliche Struktur beschreibe, dann wird es ein bisschen aufwendiger. So die eigentliche Strukturbeschreibung, wie Sie dann zum Beispiel im Source bei mir, so wenn ich mal diese geklammerten Ausdrücke hier anschaue, dann würde ich jetzt sagen, okay, ich habe halt einfach Folgendes, ich sage Expression, das ist das, was ich letztlich beschreiben will. Und was ist eine Expression bei mir? Eine Expression ist im einfachsten Fall etwas, das nenne ich jetzt mal ein Literal. Oder es ist ein vollgeklammerter Ausdruck. Das heißt, das ist Open. Erinnern Sie sich, Open haben wir gerade gesagt, ist die öffentliche Klammer. Dann kommt eine Expression.
Dann kommt ein Operand, dann kommt eine Expression und dann kommt ein Close. So, Open, Close ist klar. Muss ich nochmal eins zurück? Ne, zwei. Wir können hier noch. Der Operand. Ach ne, da habe ich nicht Platz. Operand führe ich noch ein. Das ist einfach Plus oder Minus oder und so weiter. Also Plus, Minus, Mal, das sind einfach alles Operand. Operatur natürlich. So, dann bleibt hier nur noch übrig zu sagen, was ist ein Literal? Das ist entweder eine Number oder und dann brauche ich noch unob, unnäherer Operator. Das war hier das Neck-Zeichen, hatten wir da noch. Ja, Neck war eigentlich alles an der Stelle. Eventuell kann man dann beide sich ausnehmen. Also, na, so. Dann habe ich eine Number oder ich habe einen Identifier. Und dann einfach, um ein bisschen mehr ein Beispiel zu haben, da kann ich dann noch haben, ein unnäherer Operator gefolgt von einem Literal. So, was heißt das? Das heißt, die Ausdrücke, die ich schreiben kann, sind zum Beispiel eben Literale. Literale ist eine Nummer. Also, ich kann zum Beispiel sowas schreiben wie 218. Das ist offensichtlich eine Number. Oder ich kann Identifier schreiben. X23B. Das ist ein Identifier, hat man gesagt. Ein Letter gefolgt von Legit Stern. Dann kann ich aber literal sagen, da kann ich auch noch unnähere Operatoren davor setzen. Also auch minus 218 ist ein Literal. Oder ich kann sogar sagen, minus x23b ist ein Literal. Ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und ich kann sagen, minus 23b ist ein Literal. So, das, solche Literale sind also Expressions. Und dann kann Expression noch ein geklammerter Ausdruck sein. Also ich kann haben einen geklammerten Ausdruck, dann kommt eine Expression, in meinem Beispiel literal, dann kommt einer jener Operatoren, zum Beispiel mal, meine binären Operatoren und dann eine neue Expression und einen schließenden Klammer. Und ich kann das sogar weitermachen. Innen drin kann eine Expression sein, das wäre jetzt wieder eine Expression. Wenn ich davor noch eine Klammer schreibe, dann wieder ein Operator und dann noch Beispiel so eine Expression und dann 31 mal 2 mal x. Auch das ist ein zulässiges Expression. Was ich gemacht habe, ist, ich erzwinge Klammerung. Was ich nicht erlaube, zum Beispiel, ist 3 plus 4 mal 5. Das ist hier nicht erlaubt, weil ich bestehe auf die Klammer. Hintergrund ist, dass ich es hier einfach machen will. Natürlich will man das in der Praxis haben, aber dann wird es der Parser sofort wesentlich komplizierter. Weil er dann das Vorrangregeln zwischen Plus und Mal kennen muss, das macht ihn dann aufwendiger. Was ich auch nicht erlaubt habe, man könnte jetzt nur sagen, ich darf auch noch Minus ohne Klammer schreiben, das können wir dann mal, wenn Sie Lust haben, eine Übung oder so ausprobieren, wie eine Grammatik aussieht, wenn ich auch noch so unäre Operatoren vor Klammern zulasse. Ist ja auch möglich, ja? Sowas, man kann ein bisschen rumspielen mit so Grammatik. So, letzter Punkt und dann möglichst mit den Grammatiken, aber auch beenden, weil ich habe, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, das kann man ziemlich schnell nachvollziehen, auf einer intuitiven Ebene, wie so Grammatiken funktionieren. Machen wir ein anderes Beispiel noch, wenn Sie HTML-Ausschnitt machen, damit es nicht immer nur, und dann, wenn Sie ein bisschen anders jetzt noch darstellen, dann sehen Sie das von der Notation her, alles will ich anfangen, also ich mache jetzt nur einen HTML-Ausschnitt, zum Beispiel, muss ich mir verständlich, ich werde jetzt nicht alle lexikalischen Zeichen auswendig ganz korrekt haben, ich versuche es mal. Es gibt so den Begriff Table. Irgendwo in HTML gibt es dann Tabellen, die Sie machen können. Und Table sieht, glaube ich, so aus, jetzt sehe ich das manchmal ein bisschen knapper, das sieht dann so aus, Table, das könnte ich groß oder klein schreiben, schon mal ein Problem haben, dass in diesen Dingen groß und klein schreiben keine Rolle spielt. Und das macht man manchmal so, dass man so ein lexikalisches Token dann einfach als String reinschreibt, statt so eine kleine Grammatik zu sagen, also das Keyword Begin Table wäre so das Token dafür, und dann so ein Begin Table ist diese Stringfolge, kann man so abkürzen. Das geht so los, und dann kommt etwas, ich nenne es mal Key Rows, gefolgt von diesem schönen Zeichen Entry Table. Also, das war alles der Entry. So, dann Key Rows. Nee, ich mach's kürzer. Nicht Key Rows, sondern ich sage Key Row plus, ich nehme gleich diese Operation. Das heißt, es kommt eine Folge von Zeilen. Und eine solche einzelne Zeile sieht dann wieder so aus, dass ich hier, glaube ich, TR heißt die, glaube ich, TR ist dieses Symbol. Dann kommt eine, wie nennen wir das, Icons oder sowas. Die Icon. Da ist, glaube ich, sogar ein Stern zulässig. Das ist eine interessante Frage, über die wir gleich noch kurz sprechen werden. So, und dann kommt eben dieses Key-Item. Das hat, glaube ich, als Anfang ein TD. Und dann kommt hier wirklich Item, ich nenne es mal so. Ja, ich glaube. Und dann kommt hier End-TD. So, ein Item ist dann alles Mögliche. Da können Sie wieder alle möglichen HTML, da können Sie Texte reinschreiben, mit Boldface, mit Italic und so weiter, was man alles in HTML so reinschreiben kann. So, die Frage, ob hier Stern oder Plus steht, weiß ich im Moment nicht auswendig. Aber HTML ist, glaube ich, so, dass eigentlich ist ein Plus gemeint, aber die Browser sind alle so robust, und das ist jetzt diese Frage der Fehlerbehandlung, die ich letzte Woche schon angesprochen habe, obwohl eigentlich mindestens ein Item drin sein soll, wenn dann keins drin ist, stürzen die nicht ab. Sondern sie zeigen dann halt nichts. Aber wie gesagt, es kann sein, dass da wirklich Stern oder Plus in der Grammatik drin steht, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Wenn Sie das genau anschauen, dann stellen Sie fest, dass Sie hier eine ganz deutliche Klammerstruktur haben. Sie haben immer so Beginn von irgendeinem Ding, gefolgt von End von so einem Ding. Wobei die Klammern ein bisschen komisch sind, die Klammer schreibt sich hier sowas wie kleiner PR größer. Oder kleiner Slash TR-Löser ist ein etwas komischer Name für die Klammer. Ja, das heißt, die Klammer, dieses Klammersymbol hat nicht ein Zeichen, hat nicht ein Charakter, sondern hat vier oder sogar fünf Charakter. Ja, das heißt, die öffentliche Klammer hat in dem Beispiel hier zum Beispiel bei TR vier Zeichen, aber hat die Funktion einer öffentlichen Klammer. Und das Spiel kennen Sie vielleicht noch aus der Schule. Da hat man eben bei größeren arithmetischen Ausdrücken der Lehrer vielleicht gesagt, damit du da ein bisschen Überblick behältst, weil Klammer, 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 irgendwas, Klammer zu, plus, Klammer auf. Und dann sagen die, wie muss ich denn zumachen, welche Klammer fährt wohin? Hat der Lehrer vielleicht gesagt, dann wechseln wir mal schon runden und eckigen Gespalten ab. Dann siehst du es wieder besser. Ja, das machen manche. Oder wenn sie dann nachricht machen, dann können sie verschiedene Größen machen. Wenn die Klammer immer größer werden lassen, dann sieht man immer mehr. Mit anderen Worten, wenn ich nur ein Klammersymbol habe oder eine Art von Pferdchen, sehe ich wenig. Wenn ich ganz viele Klammern habe, sehe ich sofort wieder ganz viel. Und nichts anderes macht HTML. HTML hat einen Trick gefunden, unbeschränkt viele Klammern zu erzeugen. Ja, indem man den Klammern Namen gibt. Die Klammern heißen jetzt Table oder TR oder TD. Jede Klammer hat einen Namen. Und dadurch, dass man sie in kleiner Größe einklammert, sagt man, das ist eigentlich nur eine Klammer. Eine große. Und das ist der ganze Trick dabei. Ja, und dann wird das Ganze sehr strukturiert. So, also Sie sehen, es gibt viele Arten, Grammatik aufzuschreiben und auch viele Anwendungen. Wir wollen uns aber eigentlich nur befassen, wie kann ich jetzt sowas übersetzen? Also wie komme ich jetzt zu meinem Parser? Gegeben ist also eine Grammatik, die beschreibt, welche Strings legal sind und wie wir es im Baum erzeugen. Den ersten Teil lasse ich hier einfach aus. Das heißt, was ich hier normalerweise habe, ist, wenn ich einen Parser haben will, Parsing besteht im Allgemeinen aus zwei Teilen oder aus zwei Komponenten.
Das eine ist der sogenannte Scanner. Der geht String nach sogenannten, sorry, ich wollte es klein schreiben, Entschuldigung. String nach Sequence von sogenannten Tokens. Und das zweite ist dann der eigentliche Parser. Der geht Sequence von Token nach Baum. So, das Scanner, nur Beispiel. Wenn ich also so einen String habe, der angeht zwei Blanks, eine öffnende Klammer, noch ein Blank, dann 1, 2, 3, dann ein Blank, dann plus, ein Blank, minus x2, direkt die Klammer zu, nochmal ein Blank, mal 1, 7, hier nochmal ein Blank, hier nochmal ein Blank, und das String war, dann macht daraus der Scanner eine Sequenz von einzelnen Token. Und die Sequenz sieht so aus, der hat hier, nee, das heißt, ich schreibe es sogar ganz ausführlich, jetzt bin ich mal ganz brav. Der hat hier das Token Open für die öffnende Klammer. Dann hat er hier, ich schreibe es bloß mal so hin, 1, 2, 3 für dieses Numeral. Dann hat er hier dieses Pluszeichen. Dann hat er als nächstes das Neck-Zeichen. Dann hat er x2, dann hat er hier Close, dann hat er hier das Star-Symbol und dann hat er hier ein 7 und das ist Ende. Mit anderen Worten, ein Scanner hat die Eigenschaft, er eliminiert Whitespace und er fasst lexikalische Einheiten, also zum Beispiel Number, Identifier und so weiter, zu sogenannten Token zusammen. Ja, das ist die Idee dabei. Also, was Sie einfach machen, ist der Parser, sondern der ist ein bisschen komplizierter. Und wenn ich dann noch mit dem Problem rumlagen muss, was passiert mit den Whitespace, die muss ich alle überlesen erstmal. Und dann möchte ich eben aus einer Folge von Ziffern eine Zahl machen. Das alles wird in dem sogenannten Scanner erledigt, sodass ich dann beim eigentlichen Parser diese Sequenz von Token bekomme. Ja? Und diese Token entsprechen hier, und das ist genau das, was Sie hier in dem Bild dann sehen, diese Token entsprechen dem praktisch, was wir auf dieser lexikalischen Ebene geschrieben haben. Das heißt, die Token sind im Grunde genommen diese Dinge, die hier auf der Grammatikseite auftauchen, wobei man sich dann auf essentielle wie Number, Identifier, Open, Close und so weiter beschränkt. Das ist ein Algorithmus, der geht, nimmt eben als Input einen String und arbeitet sich dadurch Zeichen für Zeichen. Und es gibt so ein paar Sachen, die Sie dabei beachten müssen, das machen wir vielleicht dann mal auch im Rahmen von Übungsaufgaben oder so, kann man da mal ein bisschen was machen, wenn man Zeit haben. Der muss halt zum Beispiel gucken, man hat das Prinzip des sogenannten Longest Match, das heißt, wenn ich 1, 2, 3 habe, dann habe ich da nicht zwei Zahlen stehen, nämlich die 12 gefolgt von der Zahl 3, sondern ich sage, solange da Ziffern kommen, arbeite ich weiter. Also das heißt, der nimmt maximal viele Ziffern, bis halt was Neues kommt, dann sagt er, okay, damit ist die Zahl beendet. Also maximal viele, die dazu passen zu der Grammatik. Und jetzt will ich beschreiben, wenn ich jetzt so eine Sequence of Token habe, das heißt, was ich jetzt als nächstes machen will, darauf möchte ich mich gerne konzentrieren, auf diesen Teil hier als Programmierbeispiel, wie komme ich also von so einer Sequence Token zu einem Baum? Ja, das heißt, ich habe als Beispiel eben sowas dastehen und also das Beispiel war hier sowas wie dieses Open, dann kommt eben dieses
Number 1, 2, 3, das ist ein Number, dann kommt hier ein Plus, Neck, X2, Close, dann kommt das da, und dann kommt die. Dann haben wir das da und dann kommt die 17. Und wir werden gleich sehen, dass wir an dem Beispiel mehr zeigen können als nur das, was man jetzt elementar erwartet. Aber das lasse ich jetzt erstmal so verstehen. So. Also. Was ist ein Parser? Also ich habe jetzt ein Fun, eine Function, parse. Das heißt, die Idealform wäre, die geht einen, nimmt einen String und liefert mir, so, das ist nur groß, das ist ja in Java drin, sorry. String und macht draußen ein Tree an der Stelle. Das ist die Idee dabei. Jetzt muss ich meine Grammatik gucken, weil unser Parser, wir haben, das müsste noch dabei stehen, losgehen tut für die Expression. Also man muss immer sagen, Let's on Terminal ist eigentlich die Essenz dabei. Das heißt, ich muss eine Expression erkennen. Das heißt, was ich genau, und deswegen mache ich jetzt Folgendes, die Definition von Parse von S. So, das heißt jetzt, was muss ich als erstes entdecken? Und das heißt eigentlich folgendes, ich schreibe nochmal ein Let dazu, wir werden feststellen, das müssen wir jetzt gleich noch ergänzen. Let, und dann kommt irgendwo T, ist gleich. So, und jetzt die Frage, was muss ich eigentlich parsen? Und jetzt schreibe ich fest, ich möchte eine Expression. Ein Programm ist eine Expression. Also sage ich jetzt parse expression von S in, und das lasse ich jetzt im Moment noch offen. Also was ich machen muss, ich muss eine expression erkennen. So, und jetzt kommt Folgendes, es kommt die Funktion parse expression. Die kriegt auch einen String und liefert mir einen Baum ab. Aber jetzt sehen Sie Folgendes schon mal. Wenn ich mir die, oh, warum stimmt keine über meine Fehler? Das ist fürchterlich hier. Entweder das nenne ich das Zeug Expo oder Expression, aber nicht an einer Stelle Expo, an der anderen Expression. Das macht nicht viel Sinn. So, also, was passiert ist Folgendes. Ganz am Anfang, ganz außen, habe ich eine Expression stehen. Dann buddel ich mich rein, dann werde ich aber irgendwann an die Stelle kommen, wo ich hinter dem Open bin und eine neue Expression erkennen muss. Und diese Expression, die wird nur in dem einen Token 1, 2, 3, also 123 gestellt. Danach muss ich weiterarbeiten. Das heißt, was üblicherweise passiert, ist folgende Situation. Ich arbeite mich durch so eine Sequenz von Token durch. Das ist wie so ein kleiner Pac-Man praktisch. So ein kleiner Pac-Man-Algorithmus. Ja? Der knabbert sich so durch den String durch und frisst Token für Token auf. Und dann wird irgendwie, und dann sagt er, okay, jetzt bin ich an der Stelle hier und jetzt wird irgendein Teilstück, wird meine nächste Expression werden. Dann wird hier irgendwann so ein Opt entstehen und dann wird hier eine weitere Expression entstehen. Das Problem ist folgendes, wenn ich den Pac-Man auf diesen String losschicke, dann hat er eben diesen Teilstring hier aufgefressen für die Expression. Und dann muss er sagen, wie viel er übrig gelassen hat. Das weiß ich ja am Anfang nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Expression werden wird. Mit anderen Worten, nachdem er Parse Expression das erkannt hat, muss er nicht nur daraus den Baum erzeugen. Ja, das ist sozusagen seine Hauptaufgabe, daraus einen Baum zu machen. Aber er muss auch dem Nachfolger sagen, wie viel vom String er übrig gelassen hat. Er muss einfach den Rest, den er beim Auffressen noch zurückgelassen hat, auch mitliefern. Das heißt, was mir passieren wird,
Er liefert mir nicht nur einen Tree, sondern er liefert mir auch, heute bin ich nicht gut in Form, Entschuldigung, ich mache hier alles falsch. Ich bin doch schon einen Schritt weiter, ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass wir mit Sequence von Token arbeiten. Tree. Nach Tree und Rest Sequence von Token. Ja. So. Also,
das heißt, ich muss auch den Reststring zurückgeben. Jetzt sehen Sie schon, warum ich hier diese Let Clause geschrieben habe. Der liefert mir nämlich zwei Ergebnisse. Er liefert mir T und Rest. So, und jetzt beim Gesamtpass kommt eigentlich das Ergebnis T raus. Aber nur, wenn kein Rest übrig geblieben ist. Was ich hier noch in diesen drei Pünktchen oben schreiben muss, falls da nichts übrig geblieben ist, dann war das Ergebnis korrekt. Ansonsten, wenn das Ding mit einer Expression anfängt, aber da bleibt noch Rest übrig, war es ein falsches Programm. So, jetzt gucken wir uns an, wie kann ich jetzt eigentlich dieses Pass Expression definieren. Angewandt auf eine Sequence of Token und ich sage jetzt einfach mal First, Cons, Rest. First ist nicht. Darf ich hier nicht schon machen? X, Cons, Rest. Mit anderen Worten, ich habe ein erstes Token und dieses erste Token benutze ich jetzt, um mich zu entscheiden. Jetzt schauen wir an, was steht in der Grammatik. In der Grammatik habe ich folgende Konstruktion. Entweder ist es ein Literal oder es ist diese längere Folge von Open und so weiter. Also habe ich die Möglichkeit, wenn das ein Literal ist, dann muss es anfangen entweder mit einer Number oder mit einem Identifier oder es muss mit einem unären Operator anfangen. Richtig? Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich sage, die eine Möglichkeit ist if. Und ich mache jetzt mal die zweite vor der ersten Lösung, und falls gilt, das X, das ich kriege, mein erstes, wir sind schon auf Token-Ebene, falls das X mein Open-Symbol ist, then. So, und was muss ich jetzt machen? Das erste Zeichen ist mein Open-Symbol, dann muss ich eben weitermachen. Das heißt, es geht der Reihe nach los, muss ich folgende Konstruktion machen. Das sage ich, jetzt kriege ich folgende Konstruktion. Ich muss weiter passen. Jetzt muss eine Expression kommen, dann ein binärer Operator, dann eine Expression, dann ein Clause. Das ist jetzt zwingend so. Also, als erstes, mache das einfach stur der Reihe nach durch. Ich sage, ich muss als erstes sagen, es gibt ein E1 und Rest 1 ist dann Pass Expression von diesem Reststring. Ja, was Sie hier sehen ist, wenn Sie das hier anschauen, das hier ist mein X. Im Moment ist das hier mein X. Und das hier ist mein Rest. So, jetzt sage ich dem, okay, pass mir bitte mal von dem Rest die erste Expression. Das ist in dem Fall trivial, das ist nämlich nur die 123. Ja? Das heißt, das hier wird im nächsten Schritt zu meinem E1 werden und das wird mein R1 werden. So, dann heißt es also, ich habe E1 und R1, das ist diese Pass Expression. Als nächstes muss ein solcher binärer Operator kommen. Das heißt, jetzt muss kommen, ob R2 muss werden Pass bin ob von R1. Jetzt muss er in der Lage sein, einen binären Operator zu erkennen. Das muss sein, ein Plus mal minus div. Dann hat er also das Plus erkannt, also jetzt ist mein Pac-Man, hat die jetzt dann verarbeitet. Jetzt bleibt ihm das nächste. Jetzt muss er eine neue Expression erkennen.
Das heißt, jetzt erkennt er E2 und Rest 3. Das ist wieder Parse Expression. Von R2. Von diesem Rest. Jetzt würde bei der Gelegenheit net x2, das wird mein E2 werden. Und Rest 3 ist dann das, was mit close angeht, und da steht es auch in der Grammatik. Jetzt muss gelten, brauche ich irgendeinen Namen, c, r4 ist gleich parse close von r3. So, wenn er das alles hat, dann ist er damit fertig. Das heißt, mein Ergebnis ist jetzt ein Pärchen bestehend aus, so, was habe ich jetzt dann erkannt? Das erste ist, jetzt muss ich einen Baum machen, make tree. So, und was ist der Baum, der entsteht? Naja, abhängig davon, was der Binom ist. Plus, mal, minus und so weiter. Also make tree braucht den binären Operator op, den ich hier gefunden habe, braucht E1 und braucht E2. Das ist der Baum, der rauskommt. Und das, was dann insgesamt übrig bleibt, ist dieser Rest von Rest 4. Das ist das, was ich hinter den Close dann noch dastehen habe. Das heißt, wenn ich also erkannt habe, es geht mit Open los, dann muss ich der Reihe nach das Open erkennen. Habe ich ja schon, da habe ich schon gefragt, mit X gleich Open, den habe ich schon. Dann muss ich die Expression erkennen, dann muss ich den Binop erkennen, dann muss ich eine Expression erkennen, dann muss das Close sein. So. Der nächste Punkt ist, dass ich ein Literal erkennen kann. Das heißt, jetzt muss ich sagen, falls. Und jetzt die Frage, wie erkenne ich, ob das X ein Literal ist? Das Literal ist nun blöderweise kein Token. Open war angenehm. Open war ein Token, da muss ich nur gucken, bist du eins. Literal ist ein Non-Terminal, das kann mit verschiedenen Token anfangen. Das heißt, dort muss ich jetzt sowas sagen, falls, und Sie gestatten, ich schreibe es mal so flapsig hin, falls X in der Menge ist, bestehen aus Number, Identifier oder UNOP. Number, Identifier oder UNOP. Then. Ja, so, und das hier ist natürlich dieses X in dieser Menge, habe ich jetzt mal flapsig geschrieben. Ja, das muss natürlich hier noch nicht opal Syntax, das ist klar. Aber ich glaube, so eine Liste von drei Dingen aufbauen und ein X inschreiben, das sollten Sie hinlegen. Ja, das brauche ich jetzt nicht hier länglich Ihnen vorbeten. Sie machen einfach eine Liste aus den drei. Es geht Number, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Identifier, Doppelpunkt, Doppelpunkt, UNOP, Doppelpunkt, 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 und dann sagen Sie, ist Ihnen. So, wenn das ist, dann mache ich einfach Folgendes. Auch hier sagen wir, ich sage let. Der Baum T und der Rest 1 ist, und jetzt brauche ich parse literal, von, und jetzt muss ich allerdings intelligenterweise das x noch dran lassen, x cons rest, in, und das Ergebnis ist gerade dieser Baum T und der Rest, der dabei übrig bleibt. Und das ist häufig so, dass ich einfach nur den Auftrag weiter delegiere. Ja? Und dann sage ich, dann muss ein Literal rauskommen. So, was passiert eigentlich, wenn keine der beiden Bedingungen erfüllt ist? Die Brute Force Methode ist die, dass ich einfach hier Phi schreibe. Was passiert, wenn ich das mache? Also was passiert, wenn ich eine falsche Eingabe habe, wenn ich dem Ding zum Beispiel einen String vorsetze, der mit einem Stern losgeht? Mal 3 plus 4. Ja, das ist ja gar nicht eine schließende Klammer. Irgendwas ist schiefgegangen. Dann fängt der an und sagt, es ist weder eine öffentliche Klammer,
Noch ist es ein unäher Operator hier. Noch ist es ein Number, noch ist es ein Identifier, es ist nichts davon. Ja, ist halt nichts. Fehler.
So, jetzt können Sie Brute Force sagen. Fehler heißt einfach, Ihr Parser steht. Undefined Operation. Zero Divide oder ähnliches.
Hat man als Benutzer nicht so richtig gern. Man soll vielleicht den Fehler schon halbwegs ordentlich behandeln. Hier ist es so eine
der wenigen Situationen, wo Sie wirklich dann ein Else eventuell schreiben müssen. Weil das ist wirklich in allen anderen Fällen. Ja, und jetzt stellt sich raus, dass ich eigentlich gar keine Chance habe, das zu beschreiben. Es sei denn, ich definiere meine Bäume so, dass ich sage,
an irgendeiner Stelle.
Dass ich jetzt sage, Data 3
So, und da haben wir jetzt die diversen Fälle, das war entweder Mult von Left, Doppelpunkt 3, Right, Doppelpunkt 3, oder haben sie ein bisschen anders die Left und Right, sondern Arg 1, Arg 2, 3 und Argument 2 ist 3, und so geht das weiter mit 8 und so weiter, dann gibt es irgendwo Neck, hatten wir vielleicht noch. Hat nur ein Argument, Conflict 3. Und dann kann ich eventuell hier hinschreiben, irgendwas mit Fail. Wenn ich diese Variante auch noch dazu schreibe, dann heißt Fail eben, okay, hier lag ein Fehler vor. Das war ein ungültiges Programm. Und wenn ich das habe, dann kann ich eben sagen, als Ergebnis kann ich dann eventuell sozusagen als Fehlermeldung eben rausbringen. Was dann passiert ist, der Baum, der rauskommt, ist fail. Und ich gebe natürlich dann x cons rest den Reststring raus. Das heißt, was ich machen kann, ist, an der Stelle, wo kein dieses Problem kann, gebe ich einfach den Fehlerbaum zurück. Und dann muss ich natürlich jetzt bei make tree, der kriegt dann auch Fehlerbäume, das heißt, ich kriege irgendeinen Baum zurück, der einen Fehler enthält. Sie können auch mit etwas anderen Mechanismen arbeiten. Das ist sozusagen die Brute-Force-Methode, was Sie hier gerade noch sehen ist. Dadurch, dass Sie bei dem Failure auch rausgeben, was der Rest drin ist, können Sie sagen, an der Stelle ist irgendwas schiefgegangen. Das sind dann die Parser, die man besonders schätzt, die sagen, dein Programm ist falsch und der Fehler lag an Zeile 27, Spalte 14. Sehr informativ. Ja. Gibt es ein paar andere Hinweise noch? Noch was sagen, dann beginnt aber die Arbeit des Parser-Programmierers. Also dann muss man halt einfach Arbeit einstecken. Weil wenn Sie jetzt noch anfangen, Vermutungen anzustellen, worin könnte der Fehler denn bestanden haben? Also Sie können jetzt dieses Fail auch so machen, dass Sie hier noch sowas dazu basteln, dass es dann die höfliche Form sagt dann noch Message, Doppelpunkt Denotation. Dann machen Sie sich die Arbeit und geben noch eine Fehlermeldung raus. Die zum Beispiel lauten könnte, an dieser Stelle hatte ich erwartet, entweder eine öffnende Klammer oder eine Zahl oder einen Identifier oder ein unäres Minus. Gekommen ist aber, was immer das X war. Ja, dann ist ein bisschen höflicher das Ganze. Ja, dann gebe ich einen Haufen Hinweise, sagen, womit Sie gerechnet hatten an der Stelle, laut Grammatik. So, was Sie aber vor allem sehen, ist natürlich an dieser Stelle, dass wir uns auf eine ganze Reihe weiterer Parsing-Funktionen beziehen. Ja, das ist, diese Parsing-Technik nennt man übrigens Recursive Descent Parser. Das heißt, aus der Grammatik leiten Sie einfach rekursive Funktionen ab. Zu jedem Non-Terminal, also allem, was Sie auf der linken Seite stehen haben, wird eine Funktion. Und die rechte Seite der Funktion ist einfach eine If-Unterscheidung. Für jeden Zweig auf der rechten Seite haben Sie eine dieser If-Unterscheidungen. Und dann führen Sie einfach eine Let-Clause, arbeiten Sie einfach Stück für Stück durch die rechte Seite durch. Ich sehe immer wieder Studenten, wenn sie das programmieren, immer versuchen sich
von gerade diejenigen, die so ein bisschen aus der Welt kommen, wo man gewohnt ist, alles mit Weißschleifen zu schreiben. Nach dem Motto, eigentlich geht um die Weißschleife immer alles. Das ist so eine gewisse Art von Sozialisation, die manche erfahren haben. Die denken, was soll der ganze Quatsch mit der Revolution? Ich habe doch die Weißschleife. Und die fangen dann an, typischerweise sich durch so ein Ding mit einer Weißschleife zu hangen, die dann so aussieht. Also fängt mein if, okay, also while input non-empty, do. Ja, dann geht's los. Falls das erste Zeichen der Öffentlichkeit heißt, dann mach mal Folgendes und geh zum nächsten Zeichen. Falls es eine Zahl ist, mach Folgendes. Und dann versuchen die verzweifelt jetzt sich alles zu merken, was da so sein könnte. Und dann später, wenn sie auf diese Klammerstrukturen stoßen, dann ist das natürlich, dann müssen sie mitzählen, wie viele öffne Klammern habe ich eigentlich schon hinter mir und wie schließende fehlen mir noch. Und dann geht das so schnell ab in den Urbereich. Ja, das heißt, sie haben dann nicht den Hauch einer Chance, das Ding zu Ende zu bekommen. Ja, das ist der Klassiker. Also in Prüfungen sehe ich das ganz oft, wenn ich so eine Aufgabe stelle, dann geht es los mit irgendeiner, einfach, also bei uns dann nicht Schweißschleife, sondern eine einzige Rekursion. Wir sagen also Parts, und dann ist los, falls das ist Zeit. Falls geht immer schief. Man kann sogar in der Theorie zeigen, dass es gar nicht funktionieren kann mit einer schlichten Schleifenkonstruktion, es sei denn, Sie merken sich in komplizierten Datenstrukturen alles, was Sie bisher gesehen haben. Das bedeutet, diese Technik, dass man einfach sagt, ich brauche rekursive Funktionen, und zwar für jedes sogenannte Non-Terminal, also für jedes Zeichen, das Sie in der Grammatik auf der linken Seite einführen, machen Sie eine Funktion. Und die Funktion hat immer die gleiche Form, nämlich, dass Sie sagen, ich habe hier eine if-Unterscheidung, die einfach versucht, welche rechte Seite ist es, und wenn Sie es dann erkannt hat, in so einer langen Let-Clause einfach Element für Element umkehren. Ja, und das geht ja wirklich nach Schema F. Und dann geht das halt eben so weiter. Schauen wir noch ein Beispiel an. Falls ich meinen Stift wieder finde. Da. Das heißt, das nächste, was ich jetzt habe, wäre jetzt von Parse Literal. Nimm eine nimmt eine Sequence von Token, wie alle diese Dinger, und liefert einen Baum, Kreuz, Sequence, Token. So, und die Definition von Parse Literal sieht also so aus. Von X, Cons, Rest. Und jetzt muss ich einfach die Definition von Literal anschauen. Und das geht halt los. Ich sage, falls x ja. Genau, ich habe die schon Scanner drin, deswegen tue ich gerade was. Ich kriege jetzt so einen Token raus. Das heißt, ich mache es jetzt mir einfach, ich sage, falls gilt is number x, ich mache es mal ganz einfach. Denn x ist ein Token bereits. Der Token muss von der Art Number sein. Denn ja, und jetzt muss ich einfach einen Baum machen, der aus dieser Number besteht. Ja? Das heißt, dann ist einfach das Ergebnis das Paar Make Tree. Ich glaube, wir haben einen großen T geschrieben. Ich muss mal nachschauen da oben. Make Tree, machen das ein bisschen Overloading. Make Tree von X und Rest wird als Rest zurückgegeben. Falls gilt, is Identifier X, then Make Tree X und Rest. Falls gilt, und jetzt kommt, falls x unob ist, ist unob x, then. So, und jetzt geht's los, muss ich einfach diesen unären Operator nehmen und dann das Literal parsen. Das heißt, ich kriege jetzt let e1, r1 gleich parse literal von Rest in. Und das Ergebnis ist jetzt make 3 von diesem unären Operator x und dem Ausdruck e1 und der Rest, der zurückgeführt wird, ist r1. Und jetzt kommt dann wieder der Abschluss, else failed, eventuell mit einer error message und der gesamte String x cons rest wird zurückgegeben, die gesamte Sequence. Sie sehen, das geht ziemlich stur nach Schema F. Und das Schöne ist, dass Sie hier wieder rekursiv parse literal im dritten Fall aufrufen. Das heißt, wenn Sie minus, 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 minus 7 haben, dann wird daraus graph ebenso ein Baum, der diese Negationszeichen ein in das andere setzt und der dann nicht irgendwie versucht, irgendwas zu optimieren. So ein paar Hinweise. Versuchen Sie um Himmels Willen nie sowas zu machen, dass Sie sagen, naja, wenn ich sowas habe wie 3, dann mache ich daraus eben die 3. Aus minus 3 mache ich net 3. Aus minus minus 3 mache ich wieder 3. Aus minus 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 3 mache ich wieder net 3. Ja, und das noch alles im Parse. Wenn Sie das versuchen, sind Sie hoffnungslos verloren. Also versuchen Sie um Gottes Willen nie im Parse schon ein paar Optimierungen einzubauen. Das Ding hat einfach die Baumform. Wenn Sie das hier haben, dann muss einfach rauskommen der Baum net. Net und dann kommt hier die Leitung. Ja? Weil es ist nicht die Aufgabe des Parsers, den gewünschten Programmcode schon zu optimieren. Der Parser hat nur den Job zu erkennen, was da steht. Und das dann dem Optimierer weiterzugeben, der dann die Struktur schon hat. Ja, weil es ist viel leichter zu sagen, wir bauen neck von e ist t. Als im Parser das irgendwo in den Code reinzumachen, müssen wir die Minuszeichen mitzählen. Und dann kommt plötzlich einer auf die Idee und sagt, nein, ich habe als unären Operator aber auch ein Plus erlaubt. Das heißt, dann kommt einer und sagt auch Minus, Plus, Plus, Minus, Minus, Plus, Minus 3 ist auch erlaubt. Und dann sehen Sie sehr schnell, dass Sie mit Ihrem Optimierungsversuch hier hoffnungslos im Urwald stehen. Also es ist nicht der Job des Parsers, irgendwas zu optimieren. So, jetzt gibt es so ein paar Fragen, die dabei entstehen. Wenn Sie sich das anschauen, ich habe jetzt einfach mit Prädikaten is number, is identifier, is unob gearbeitet. Und das würde ich Ihnen auch dringend raten, denn Sie sollten schauen, dass Sie die Schnittstelle zwischen Scanner und Parser so flexibel wie möglich machen. Wenn Sie zum Beispiel den Scanner so programmiert haben, dass dieser Datentyp der Token, den Sie ja irgendwo auch beschrieben haben, das heißt, irgendwo gibt es ja dann noch im anderen Bereich, wo Sie den Scanner beschreiben, gibt es ja sowas wie Data, Token ist gleich. Und dort wird dann eben auch, abhängig davon, was da am Token kommen kann, da wird es ein Open Token geben, da wird es ein Closed Token geben, und dann geht es halt los, dann gibt es eventuell so ein Unob Token, das dann eben hat als als Value. Machen wir es einfach eben Unary Op. So, ein Unary Op ist ein Aufzählungstyp. Unary Op ist dann ein Aufzählungstyp, der hat dann zwei Elemente. Der kann haben Neck und ich nenne es auch Plus mit Overall E. Ja? Das heißt, der kann dann zwei solche Operatoren haben, da könnten auch noch andere da sein. Dann kommt eben los, da gibt es ein Bin-Op. Und der hat als Value eben Binary Operator. Und dieser Binary Operator ist dann eben dieses Mal, Minus, Plus, Diff und so weiter. So, wenn Sie das so definiert haben, dann ist zum Beispiel mein Is und Ob das, was Sie total mit Unob-Fragezeichen schreiben können, weil das eine diese mitgelieferte Testoperation. Dann sind Sie aber zu sehr an die Implementierung, also im Parser, an Ihre Implementierung von diesen Daten mit Token gebunden. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn man sowas macht, im Sinne einer ordentlichen Modularisierung, sich wirklich abstrakte Funktionen zu schreiben, eben isNumber, isIdentifier, isUnob und so weiter. Und Die Definition dieser Funktionen kann im Extremfall dann nur darin bestehen, dass ich einfach eine dieser Standard-Data-Test-Funktionen habe. Ich kann mir aber auch komplexere Tests dann hinschreiben. Und dann bin ich eben abstrakter an der Stelle und bin unabhängiger. Es ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass wir bei dieser Modularisierung Schnittstellen einziehen, bei denen der eine Modul möglichst wenig über die Interne des anderen wissen muss. Das macht man mit dieser Zusatzarbeit. Das sieht man komisch aus, wenn ich sage, Dev ist unop, hat als Implementierung nur unop-Fragezeichen. Ja, warum eigentlich? Macht nichts, der Optimierer haut das eh weg. Ja, sie verlieren noch nicht mal Zeit. Aber sie sind abstrakter geworden, das heißt, sie können dann die Datentyp-Implementierung mal abändern, ohne dass alle ihre Programme außenrum diese Änderung mitmachen. Ja, deswegen versuchen sie immer, da eine saubere Schnittstelle einzuziehen, zu sagen, der Parser, der darf gar nicht wissen, wie die Token intern aussehen. Ja, der muss nur wissen, die und die Token gibt es und die Fragen kann er stellen. Und wie die Fragen beantwortet werden, das ist eine Frage der Interna dieses Datentyps-Token, die den Parser nichts angeht. Das kommt aus dem Scanner raus. So, wenn Sie das so durcharbeiten, dann werden Sie Folgendes feststellen. Wenn ich jetzt mein Beispiel hier nehme, das hier in blau da oben steht, dann passiert jetzt, wenn wir das Spiel hier mal durchspielen, Folgendes. Ich fange an mit meinem Parser und dieser Parser der noch ein bisschen weiter. So. Also, Parse Expression wird ja als erstes aufgerufen. Der guckt nach, geht's mit Open los. Stellt fest, ja, es beginnt mit Open. Also wird als erstes Parse Expression ausgeführt. Und bei diesem Parse Expression, jetzt spielen wir mal den Gedanken, diesen Parser durch für mein Beispiel hier, das hier auf der linken Seite unten steht, schon teilweise wird von mir etwas zerbrettert mit meinem Pac-Man, der sich da schon durchgefressen hat. Also ich erkenne das Open, gehe in den ersten Zen 2 rein. Dann stellt er fest, er hat das Open, dann geht's los. Er sagt als nächstes, er möchte haben, als nächstes sagt er E1, R1, was glaube ich, ist gleich Pass Expression. Von Rest. Das heißt, er geht mit dem Reststring, manchmal ganz schlimm, das Open hat er also erkannt. Mit diesem Restring oder Restsequenz geht er jetzt rein. Jetzt geht er in Parse Expression und sagt, okay, Open ist nicht das erste Element, ist jetzt die Number 1, 2, 3. Also der Rest ist der zweite 2. Jetzt sucht er auch Parse Literal. Parse Literal liefert mir als E1, liefert er mir dann gerade als Ergebnis, da kommt dann raus Number von diesem, ich schreibe es mal so an, ja, das kriege ich als mein E1 raus. So, dann ist der fertig und mein R1 ist genau das, was der dann übrig lässt, nämlich alles, was hier mit Plus angeht. Das ist jetzt mein R1 geworden. Auf dieses R1 hält sich jetzt den Parse Binop Parser los. Ja, jetzt bin ich an der Stelle, jetzt wird Parse Binop auf R1 angesetzt. Das heißt, ich kriege als nächstes den Operator. Ist jetzt, also nachdem der hier, der hat ganz viel gearbeitet und kam dann mit dem Ergebnis zurück, jetzt wird hier Parse Binop, der arbeitet ein bisschen weniger. An der Stelle, der erkennt mir jetzt, dass das Pluszeichen ein Binäroperator ist. Das heißt, der kommt jetzt also zurück mit der Information, ob das ist ein Binop Plus. Das hat der jetzt. So, dann geht das Spielchen weiter. Als nächstes wird jetzt aufgerufen E2R3. Und jetzt kommt wieder Parse Expression. Angewandt auf diesen Rest 2. Also geht mein Expression Parser wieder los. So, der Expression Parser ruft sich rekursiv auf, geht hier wieder rein, stellt fest, X ist nicht open. Aber X ist aus der Menge Number Identifier unob, also wirft er Parse Literal wieder an mit diesem Rest, den wir jetzt sehen. So, jetzt Pars Littere, das ist ein bisschen weiter unten, das haben wir uns angeschaut. Der wird aus dem NEC und X2 ein Bäumchen machen und dann mit dem Ergebnis zurückkommen. Das heißt, der kommt aus dem NEC X2, das macht jetzt Pars Littere. Das heißt, er wird als D2, wird der den Baum haben, der hier oben NEC hat, und drunter hat er dann dieses Literal, diesen Identifier X2 war das, glaube ich. Ja, das heißt, den Baum liefert er zurück. So. Dann, das hier übrigens Number 1, 2, 3 ist ein Blatt mit dem Inhalt 1, 2, 3. So, jetzt sind wir an der Stelle im Parser, wo er jetzt sagt, an dieser Stelle muss, jetzt bin ich an der Stelle hier, jetzt wird Parse Close aufgerufen. Und dieses Parse Close muss jetzt eine schließende Klammer finden, und da sind wir auch ganz begeistert, der tut das auf. Ja, jetzt sind wir an der Stelle fertig. Das heißt, jetzt kommt also noch Parse Close. Dann war das hier C und R4 war das dann. Das ist dann Parse Close von R3. Und der liefert mir jetzt an der Stelle, das war erstmal, das C ist ja uninteressant. Was mir hier interessant ist, also C, das brauche ich dann später, das werfe ich einfach weg. Aber was interessant ist, R3 hat noch eine Restsequenz. Und diese Restsequenz besteht aus Star und diesem Number 17. Das heißt, ich habe hier noch Star und die Number 17. Das ist noch als Restsequenz übrig. So, und was er jetzt macht als Ergebnis, das Resultat, ist gleich, macht er den Baum MakeTree von dem Operator hier, dem E1 und dem E2. Das heißt, jetzt gibt es noch die Funktionsdefinition von MakeTree. MakeTree ist halt eine lange Funktion, die sich einfach, die ist überlagert. Wir haben eine Variante von MakeTree, die hat einen Operator und zwei Unterbäume. Wir haben dann weiter unten bei Literal zum Beispiel eine Variante von MakeTree gefunden, die nimmt nur eine Number und macht einen Baum draus. Eine andere Variante per Overloading nimmt einen Identifier und macht einen Baum draus. Und dann hat man sogar noch eine Variante, die nimmt einen unären Operator und einen Unterbaum und macht einen Baum draus. Das heißt, in dieser Funktion MakeTree würde ich jetzt einfach die verschiedenen Baumarten aufbauen. Und das erkennen Sie einfach an den entsprechenden Argumenten. In unserem Beispiel wird daraus sowas entstehen wie ein Ad. Dann der linke Unterbaum hat einfach als Blatt Number und der Wert des Blattes ist dann dieses 1, 2, 3. Und auf der rechten Seite hat er hier ein Negate und hat als Unterbaum ein Blatt, das ist ein Identifier. Und der Wert des Blattes, dieses Identifiers, ist x2. Das ist unser Ergebnis, was bei dem Parsing rauskommt. Und jetzt passiert was Erstaunliches. Wir sind fertig, aber da ist noch ein Reststring übrig. Und deswegen, war ja ganz oben hier, ein Stückchen runter, das ist das, was in diesen drei Pünktchen hier steht. An der Stelle hier, dort muss ich noch prüfen, ob was übrig geblieben ist. Das heißt, das ist jetzt noch eine Abfrage, die nämlich folgendes sagt, falls gilt, ist empty von, empty von Rest, dann kommt der Baum raus, else fail. Und dann kann man hier noch ein bisschen Text sagen, nämlich es ist am Schluss leider noch ein bisschen Text übrig geblieben. Das war gar kein legales Programm. So, wenn Sie meine Grammatik schauen, ist das auch völlig klar. Das Programm, das ich Ihnen gegeben habe, steht das noch irgendwo? Ich habe hier noch die Sequenz von Token stehen, dass ich das Programm mal stehen habe. Auf jeden Fall, wenn Sie, müssen wir uns an dieser Sequenz Token uns halt anschauen, obwohl ich die schon ziemlich zerstört habe. Da irgendwo. Also, da steht es auch, oder? Da steht sie doch.
Ja, genau.
Genau. Das ist unser Eingabebeispiel. So.
Wenn Sie das anschauen, passt das auch nicht zu unserer Grammatik. Denn unsere Grammatik verlangt, dass eine Expression entweder nur ein Literal ist oder ein geklammerter Ausdruck. Und ich habe auf der äußersten Ebene keinen geklammerten Ausdruck geschrieben. Ja, es ist ein falsches Programm. Und diesen Fehler merken Sie, und deswegen habe ich das so gemacht, auch bei der alleräußersten Einbettung müssen Sie dann gucken, wenn er mit einem Baum zurückkommt, ob er auch wirklich den ganzen String aufgefressen hat. Es gibt eben den Fall, dass der Anfang eines Strings ein korrektes Programm gewesen wäre, aber da noch zu viel hinten dran liegt. Das ist so ein Beispiel. Wenn Sie das, was ich geschrieben habe, erlauben wollen, müssen Sie die Grammatik ein bisschen abändern. Dann müssen Sie sagen, ein Programm ist entweder ein Literal, ist entweder natürlich eine Expression, oder ist von der Form Expression, Phenom Expression. Dann wird es schon wieder etwas komplizierter in der Auswertung. So, das soll Ihnen mal einen ersten Eindruck gegeben haben, wie man solche Parse Trees erzeugt, solche Syntaxbäume erzeugt. Das war ein ganz einfacher Fall. Ich habe ganz bewusst zum Beispiel vollgeklammerte Strukturen genommen. Wenn wir nämlich nicht vollgeklammerte Strukturen nehmen, wird das Parsen sofort eine ganze Größenordnung komplizierter. Also die schlechte Nachricht ist, mit der Technik kommen Sie ein Stück weit, aber für schwierige Sprachen müssen Sie ein bisschen mehr Know-how haben. Da kann ich Sie natürlich einladen, man muss ja alle gerade heute Medien zu testen, diese Reklame, die man einstreut im Vorlesen. Wenn Sie das genauer lesen, erlernen wollen, dann müssen Sie mal irgendwann im späteren Verlauf des Studiums noch zu uns in den Weilerbau kommen. Dort machen wir dann, wenn es wirklich in die Komplexität geht. Aber für den ersten Anfang soll es reichen für dieses Thema und mit dem neuen Thema nächste Woche weiter. Bis dahin.